Kompass on Air. Wir machen aus Schallwellen Informationen.
Willkommen bei Kompass on Air, dem Business-Podcast der Kompass-Gruppe. Mein Name ist Laura Drechsler. Die Immobilienbranche ist im Wandel. Nicht nur wirtschaftliche und digitale Hürden, sondern auch rechtliche Fragen werden derzeit heiß diskutiert. Welche juristischen Stellschrauben beeinflussen heute maßgeblich den Immobilienmarkt? Wie wirkt sich die Inflation beim Thema Mieten und Vermieten aus? Und wie gelingt es, Compliance-Risiken zu minimieren, ohne wirtschaftliches Potenzial aus dem Blick zu verlieren? Es geht natürlich nicht nur um trockene Paragraphen, sondern auch um konkrete Best Practices und wie auch der Wirtschaftskompass hierbei unterstützen kann. Das und mehr klären wir heute mit unseren Gästen. Magister Claudio Stetermann, Jurist und verantwortlich im Vertrieb bei der Kompass-Gruppe, und Magister Klaus Pfeiffer, Rechtsanwalt und Partner bei Weber & Co. Rechtsanwälte, mit der Spezialisierung in Immobilien- und Baurecht sowie Immobilientransaktionen. Herzlich willkommen.
Danke.
Danke.
Ja, die Inflation fällt zwar derzeit wieder etwas ab, aber macht sich natürlich in vielen Bereichen noch immer bemerkbar. Das kann auch bei der Miete auswirken, wenn mit einer sogenannten Wertsicherung vorgesorgt ist. Herr Pfeiffer, was bedeutet Wertsicherung im Mietrecht?
Ja, vielen Dank für die gute Einleitung. Warum brauchen wir Wertsicherung? Wie der Name schon sagt, damit der Wert gesichert wird, und zwar welcher Wert? Der Wert der Miete. Daher in jedem Vertrag, zumindest Verträge auf lange Zeit, ist so eine Klausel enthalten. Das heißt, man möchte die Inflation abgelten. Alles, was an Inflation passiert, soll dann jährlich dazukommen, und damit bleibt immer Wert und Gegenwert im Einklang miteinander. Jetzt kann man sich natürlich trefflich darüber streiten, was eine korrekte oder rechtskonforme Klausel ist. Das ist auch tatsächlich passiert in den letzten Jahren. Es wurden sogenannte Verbandsverfahren eingeleitet. Das sind Verfahren von Verbänden, das heißt zum Beispiel die Arbeiterkammer, Verein für Konsumenteninformation, mit einem gewissen allgemeinen Interesse, sprich gegen einen bestimmten Vermieter oder Investor auf Unterlassung der Verwendung von Klauseln. Und da gab es dann die letzten 3 Jahre einige Entscheidungen zu Wertsicherungsklauseln, und teilweise wurden sie als nichtig erkannt. Eine davon war zum Beispiel, dass man in den ersten beiden Monaten nicht indexieren darf. Das heißt, das muss ausdrücklich ausgeschlossen sein, ansonsten droht eine Nichtigkeit der Klauseln. Eine zweite Frage war, darf man nur auf Basis des Verbraucherpreisindex indexieren oder auch Baukostenindex, der natürlich einen anderen Warenkorb unter Anführungszeichen hat. Nein, es muss der Verbraucherpreisindex sein. Und dann auch die Frage, wenn man auf einen Nachfolgeindex Bezug nimmt, wie konkret muss das sein? Und die Antwort ist sehr konkret. Und damit eigentlich die Frage, naja, was interessiert Sie das jetzt konkret eigentlich? Das kann massive Auswirkungen haben. Wenn ich so einen Mietvertrag habe als Vermieter, Vermieterin mit einer nichtigen Klausel, bedeutet das, ich kann nicht mehr indexieren. Per heute mag das noch kein Problem sein. In 5 Jahren ist es schon ein massives Problem. In 10 Jahren, 15, 20 Jahren umso massiver. Daher, das waren sehr spannende Entscheidungen und spannend für beide Seiten natürlich. Auf der einen Seite Vermieter, Vermieterin, auf der anderen Seite Mieter, Mieterin, mit denen man sich jetzt auseinandersetzen muss. Und für mich als Juristen sehr spannend auch, weil es eine gewisse Rechtsunsicherheit bringt. Man hat sehr viele neue Entscheidungen und die muss man jetzt in irgendeiner Form umsetzen.
Sie haben gerade rechtliche Mängel quasi angesprochen. Wie groß ist da Ihrer Erfahrung nach das Risiko, dass es solche rechtlichen Mängel in Verträgen gibt?
Naja, wir Juristen können viel diskutieren. Also dementsprechend Mangel per se, das, was heute gültig ist, muss morgen nicht unbedingt noch immer gültig sein. Und es ist schon deshalb spannend, weil, also ich habe zum Beispiel in Österreich und in England studiert, damit 2 Rechtsordnungen. Einerseits das klassische Gesetz, das gilt, und auf der anderen Seite Case Law, sprich die Entscheidungen. Und hier im Mietrecht rutschen wir immer mehr vom Gesetz weg Richtung Entscheidungen. Das heißt, mein tägliches Leben ist deutlich mehr beeinflusst von Recherchen zum Beispiel, dass man sich wirklich anschauen muss, einerseits, was gibt das Gesetz her, das ist relativ schnell, und dann, was sagt die Judikatur dazu? Und da muss man schon wesentlich mehr recherchieren, wesentlich mehr nachforschen, und das macht den Beruf spannender und es macht auch die Rechtsordnung wesentlich belebter. Und für den konkreten Fall bezogen, es kann wahnsinnige Risiken bedeuten finanziell, wenn eine Wertsicherungsklausel kippt zum Beispiel oder ungültig ist, heißt das, ich, Vermieter, Vermieterin, kann nicht mehr indexieren. Und das ist eine massive finanzielle Einbuße, die ich habe. Und das ist ja nicht nur die Wertsicherung, die hier hinterfragt worden ist, sondern zum Beispiel auch die Betriebskosten. Ja, kann ich alle Betriebskosten, die ich im Vertrag aufgenommen habe, tatsächlich auch überwälzen auf den Mieter oder die Mieterin? Und wenn da ein Nein rauskommt in der Judikatur, habe ich das Problem, ich bleibe plötzlich, salopp gesagt, auf diesen Kosten sitzen. Die Auswirkungen können massiv sein. Jetzt kann man natürlich von der anderen Seite kommen und sagen, was stresst mich das als Mieter, Mieterin, für mich wird es billiger. Naja, die Investments werden abnehmen in Immobilien und damit haben wir natürlich das Thema plötzlich weniger Neubau, weniger neue Wohnungen, damit haben wir einen Wohnungsmangel und das führt natürlich dazu, dass Mieten auch steigen werden und das sehen wir auch jetzt schon am Markt. Sicher nicht nur durch diese Entscheidungen, das sage ich schon dazu, da gab es viele andere Gründe, warum das aktuell so ist, aber wenn es eine Verknappung gibt vom Wohnraum, führt das natürlich dazu, dass die Mieten steigen werden.
Ja, besonders bei Immobilientransaktionen spielt ja auch die Einhaltung von Vorgaben, von Richtlinien eine extrem wichtige Rolle, also Stichwort Compliance. Herr Pfeiffer, worauf kommt es aus Ihrer anwaltlichen Sicht in Sachen Compliance besonders an?
Ich glaube, da kommt es im Wesentlichen darauf an, welchen Anwalt, Anwältin und mit welcher Spezialisierung Sie fragen. Ich jetzt für meinen Teil kann sagen, Compliance ist immer wichtiger geworden ab Mitte der 2010er Jahre. Früher war es eher so, wenn zum Beispiel ein Kaufvertrag abgeschlossen wird, der Anwalt agiert als Vertragserrichter und Treuhänder und man wickelt diesen Vertrag ab und dann kommt es zu einer Verbücherung. Und jetzt gibt es extrem viel, was vor diesem Entwurf schon passiert oder parallel abläuft und das ist diese Compliance. Und für meinen Bereich gesprochen, wir haben ganz strenge Geldwäschevorschriften, das heißt nach der Rechtsanwaltsordnung müssen wir eine Geldwäscheprüfung durchführen. Das bedeutet konkret, man muss sich anschauen, beide Vertragsparteien, Käufer und Verkäufer, beim Käufer insbesondere, wo kommen die finanziellen Mittel her und steht das im Einklang zu dem, was diese Person auch verdient. Also beispielsweise, wenn jemand ungefähr 1.000 Euro im Monat verfügbar hat als Einkommen und sich, sehr krasses Beispiel, eine 1-Millionen-Euro-Wohnung kaufen möchte, gibt es eine massive Diskrepanz. Da muss man hier nachfragen. Das heißt, das ist erstens mal das Geldwäschethema, dass wir deutlich mehr recherchieren müssen. Steht das im Einklang zueinander oder könnte das eine Geldwäsche sein? Das geht aber noch weiter. Es geht Richtung Terrorismusfinanzierung. Könnte dadurch zum Beispiel Terrorismus finanziert werden? Wie schaut es mit den Geldströmen aus? Wird hier zum Beispiel gerade eine Immobilie gekauft mit Geld aus einem verdächtigen Land zum Beispiel? Und da sind wir auch schon bei anderen Dingen, Sanktionen. Wir müssen auch deutlich mehr überprüfen, wo kommt der Verkäufer her, wo kommt der Käufer her oder Käuferin. Und bei Russland zum Beispiel gibt es aktuell sehr viele Sanktionen. Man muss sich anschauen, ob die Personen sanktioniert sind, ob diese Personen tatsächlich in Österreich kaufen dürfen oder Europäische Union. Das heißt, das ist eine umfassende Prüfung, die wir hier vornehmen müssen. Um es ins rechte Licht zu rücken, das klingt jetzt alles so negativ, das ist aufwendig, das ist mühsam, ich will eigentlich gar nicht. Ganz im Gegenteil, ich bin eigentlich ein Befürworter dafür, nicht unbedingt jetzt gerade von einer Zettelwirtschaft, aber das hat ja Sinn, warum wir das machen. Wir wollen ja keine Terrorismusfinanzierung, wir wollen nicht sanktionierte Unternehmen zum Beispiel unterstützen, wir wollen nicht die Geldwäsche unterstützen. Das macht alles Sinn, was wir hier tun und da braucht man halt die richtigen Tools dafür, um das abwickeln zu können, weil natürlich ist es störend, wenn ich persönlich jetzt 20, 30, 40 Stunden aufwenden müsste dafür. Wenn ich die richtigen Tools dafür habe, die richtige im Rahmen der Digitalisierung, dann kann ich das wesentlich schneller machen. Und wie gesagt, das hat alles Sinn, was wir hier tun.
Zu den Tools kommen wir dann später noch. Vielleicht können Sie uns da noch ein kurzes Beispiel geben, wie eine solche Compliance-Prüfung bei Ihnen abläuft.
Die beginnt schon sehr früh. Also im Endeffekt, wenn der Akt angelegt wird, Beispiel wäre Liegenschaftskaufvertrag, das ist sehr plakativ. Sprich, Verkäufer, Verkäuferin, Käufer, Käuferin haben sich gefunden. Es wurde ein Kaufangebot abgegeben, das angenommen worden ist. So langt das Ganze bei mir ein und dann lege ich jetzt sehr, sehr altertümlich gesagt einen neuen Akt an. Und bereits da muss ich diese Geldwäscheprüfung machen, Prüfung der Sanktionen und ähnliches. Sprich, ich mache eine WIREG-Abfrage beispielsweise, wenn es um Unternehmen geht, Grundbuchsabfrage, Firmenbuchabfrage, wenn es um Unternehmen geht und dann sehr häufig auch noch das Unternehmensgeflecht, weil die eine Gesellschaft könnte eine Projektgesellschaft sein, die hilft mir sehr wenig. Daher, ich muss mir anschauen, wie steht diese Gesellschaft in der Gruppe, wer steht da eigentlich dahinter? Und das Schlagwort hier ist immer Ultimate Beneficial Owner, also UBO, und das finde ich am besten heraus durch ein Organigramm, durch die ganzen Firmenbuchauszüge, wenn das eine große Gruppe ist. Und all das fragen wir ab bei der Aktenanlage und darüber hinaus schicken wir noch die sogenannte Selbstauskunft zu den einzelnen Parteien, die das ausfüllen müssen. ergänzende Informationen geben und dann setzen wir hoffentlich hier das Häkchen. Und auf der anderen Seite, etwas danach geht es noch weiter mit den Banken, weil bei jedem Kaufvertrag gibt es ein Treuhandkonto und eine Treuhandbank. Das heißt, die Banken müssen genauso überprüfen. Mit denen arbeiten wir zusammen. Auch die haben wieder eigene Tools, mit denen sie das Ganze überprüfen. Und da ist sehr viel Kommunikation auch geboten, dass wir hier das Häkchen setzen, weil erst dann können wir weitergehen. Wenn ich nicht Ja sage, kann der Kaufvertrag nicht geschlossen werden. Wenn die Bank nicht Ja sagt, wird dieses Konto nie freigeschaltet werden. Und damit können wir nicht weitergehen, verbüchern und auszahlen. Also damit, das ist ein Ja-Nein-Thema geworden. Es ist nicht so, dass ich sagen kann, heute prüfe ich nicht. Ganz im Gegenteil, ich muss das machen und erst damit können wir das Ganze abschließen.
Mhm. Also viel zum Thema Immobilientransaktionen. Wie schaut es denn bei Unternehmenstransaktionen aus? Welche Bedeutung hat da die Überprüfung von Compliance-Risiken?
Im Grunde genommen dasselbe. Also es macht keinen Unterschied, ob ich die Immobilie kaufe, eine Wohnung kaufe oder ob ich ein Unternehmen kaufe. Ich könnte genauso versuchen, durch diesen Unternehmenskauf eine Geldwäsche zu betreiben beispielsweise. Ich könnte genauso versuchen, durch so eine Transaktion eine gewisse Terrorismusfinanzierung zu unterstützen. Oder es könnte das Unternehmen gekauft werden durch eine sanktionierte Person, sanktioniertes Unternehmen. Daher auch hier, das ist nicht nice to have, must have. Man muss das umsetzen und dafür brauchen wir die Datenbanken.
Mhm. Ja, Claudius, der Bereich Compliance im Wirtschaftskompass ist hier natürlich ein zentraler Bestandteil im Arbeitsalltag. Wie kann dieser denn konkret unterstützen?
Das Informationsbedürfnis von Rechtsanwaltskanzleien in diesem konkreten Fall, aber auch von Unternehmen generell, ist natürlich in den letzten Jahren, Jahrzehnten enorm angestiegen. Das hat verschiedene Hintergründe, regulatorische Sicht, österreichische, aber auch der EU-Gesetzgeber war hier sehr tätig, verschiedene moderne Herausforderungen, eben Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einzudämmen. Aber auch hinsichtlich dem grundsätzlichen Bedürfnis, möglichst viel auch über meinen Geschäftspartner zu wissen, an Informationen einzuholen, ist sehr stark gestiegen. Insbesondere auch im Signa-Fall hat sich zum Beispiel gezeigt, dass man auch eine bestimmte Warnzeichen erst sehen kann, wenn man wirklich einen Gesamtüberblick hat zu einem Unternehmenskonstrukt. Das Ganze fällt unter dem Schlagwort Know Your Customer, KYC, zusammen und betrifft letztendlich den Immobiliensektor, aber auch generell Unternehmen. Im Compliance-Bereich speziell ist hier der Unterschied, dass das natürlich gesetzlich sehr stark vorgegeben ist. Also hier habe ich eben die angesprochenen Sanktionslisten, aber eben auch der Register der wirtschaftlichen Eigentümer, WIREG. Und hier sind die Unternehmen und auch eben Compliance-Abteilungen ganz stark in der Herausforderung, dass das mit einem unglaublichen Personalaufwand in der Regel verbunden ist. Wie Sie bereits angesprochen haben, das sind alles sinnvolle Regelungen, denen man auch gerne nachkommt. Aber hier zeigt sich auch einfach sehr, sehr deutlich, dass neben den Kosten, die einerseits auch diese Registerauszüge von öffentlicher Seite auch darstellen, vor allem auch dieser Personalaufwand ein enormer Kostenfaktor darstellt. Und das, was sozusagen dann wir Compass durch den Wirtschaftskompass anbieten, ist, dass wir hier diese Register zusammenführen zu einer zentralen vernetzten Informationsquelle, um eben hier in erster Linie auch sehr, sehr, sehr viel Zeit unseren Kunden zu ersparen. Wir führen Register aus über 40 Quellen zusammen und statt dass man sozusagen von Quelle zu Quelle hüpfen muss mit unterschiedlichen Anmeldedaten und dergleichen, habe ich alles vernetzt aus einer Hand und das ist der große Mehrwert und natürlich spüren wir auch sehr stark die gesteigerten Anforderungen auch von Seiten unserer Kunden. Hier möchte ich noch besonders hinweisen auf das Compliance Screening, was eben speziell nochmal diesen Compliance-Bereich adressieren soll. Hier wird ein Report erstellt, der alle Compliance-relevanten Aspekte, das sind zum Beispiel die vom Finanzministerium geführte Liste der Scheinunternehmen, angesprochenen WIREG-Auszüge, Sanktionslisten, Russland-Bezug, aber auch zum Beispiel verspätet eingereichte Jahresabschlüsse, alles in einem Überblick zusammenfasst und das wirklich auf einen Klick abrufbar macht. Das heißt, also hier hat man auch ganz stark wieder diesen Zeitersparnisfaktor.
Kannst du uns da vielleicht kurz mitnehmen, wie so ein Compliance-Screening bei uns dann tatsächlich abläuft in der Praxis?
Ja, sehr gerne. Also anhand einer eindeutigen Identifikationsnummer stelle ich eine Anfrage gegen den Wirtschaftskompass und kriege dort dann zurückgemeldet das vollständige Bild und die jeweils compliance-relevanten Aspekte. Mhm. Hier kann ich auch dann zusätzlich neben einer schnellen Übersicht auch eine Detailprüfung sehen, also zum Beispiel anhand der Sanktionslisten, auf welcher internationalen Sanktionsliste ein Geschäftspartner geführt ist. Also wir haben hier Sanktionslisten von der EU, aber auch den USA, Kanada, Großbritannien und Australien und kann dann sozusagen mir auch dann jeweils noch ganz im Detail auswerten und das ist auch sehr wichtig, auch dokumentieren dadurch gegenüber einer Aufsichtsbehörde, dass diese Sorgfaltspflichten durchgeführt worden und eben entsprechend dem nachgekommen ist.
Das heißt, ich gebe einen Firmennamen ein oder einen Personennamen und bekomme dann die Abfrage dazu.
Richtig, genau. Also ich habe dann einen PDF-Report, der mir dann erstellt wird zu der jeweiligen Abfrage und dort ist dann zu diesem jeweiligen Rechtssubjekt oder dem Geschäftspartner alles im Detail dokumentiert. Wobei eben hier sich auch die Herausforderung stellt, dass insbesondere Unternehmen, die einen sehr, sehr großen Kundenstamm haben oder sehr, sehr viele Geschäftspartner, sprechen wir teilweise von vielen Tausend, dass hier eben trotz eines vollautomatisierten Überblicks, der dann das bereits zusammenfasst, hier die Herausforderung besteht, das dann wieder mit großem Personalaufwand für sehr, 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 sehr viele Objekte dann durchführen muss. Deswegen ist hier aktuell auch in Entwicklung ein neues Produkt, das ist das Multiscreening, das Compliance Multiscreening des Compass, der hier eine vollautomatisierte Prüfung durchführt anhand von einem Datensatz über den Kundenstock. Das wird natürlich streng vertraulich behandelt und ist über eine Excel-Liste hochladbar und kann dann vollautomatisiert gegen sämtliche Compliance-Aspekte geprüft werden und das ist auch sehr wichtig, in einer voreinstellbaren und individuell konfigurierbaren Regelmäßigkeit. Also ich kann da die gewünschten Intervalle je nach Risikoklasse auch selbst festlegen.
Ja, wenn wir über Compliance sprechen, kommen wir am nächsten Thema kaum noch vorbei. Die Rede ist von ESG und ESG-Kriterien, die ja auch im Immobilienbereich zunehmend an Bedeutung gewinnen. Darüber haben wir auch in unserer Folge zu Marktwert und Immobilienbewertung gesprochen. Herr Pfeiffer, welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht ESG im Immobilienbereich?
Sehr einfach gesagt, eine sehr große Rolle. Also vielleicht einmal, was bedeutet das Ganze? E, Environment, also somit die Umwelt. S ist Soziales und G ist Governance, sprich die Unternehmensführung. Das G im Grunde genommen ist das, was wir vorher schon gesprochen haben zu Compliance. Also sprich, wer steht hinter einem Unternehmen? Wird es korrekt geführt? Allenfalls auch die Lieferketten, die dazukommen. Das G ist weiter als das von davor, aber zumindest ein Teil davon. Im Immobilienbereich sprechen wir meistens über das E. Also sprich, wenn ich eine Immobilie erwerbe und sie dann verändern möchte, ist das nachhaltig und erfülle ich die notwendigen Kriterien. Jetzt muss man natürlich sagen, in Wirklichkeit nichts davon ist ein reines E, weil wenn ich eine leere Wiese kaufe und ein Gebäude hinbaue, ist es natürlich auch nicht so toll, als würde die grüne Wiese weiterhin bestehen. So darf natürlich nicht der Maßstab sein. Wir haben gesetzliche Vorgaben für die Unternehmen, die ihre Kriterien hier ausweisen müssen und sagen müssen, inwiefern sie ESG-compliant sind. Das spielt eine große Rolle bei den Finanzierungen. Und zwar früher war es eher gedacht als nice to have, also sprich, ich halte das ein und dann kriege ich bessere Konditionen. Es geht natürlich immer mehr in die Richtung ja oder nein. Ich bekomme eine Finanzierung oder ich bekomme keine Finanzierung, je nachdem, ob ich das einhalte oder nicht einhalte. Sprich, es ist ein Kostenfaktor und auch ein Faktor, ob ich überhaupt eine Finanzierung bekomme. Dazu sagen muss man einen Punkt. Wir haben das Zitat gehört, Drill, Baby, Drill, im Sinne von, man könnte sich jetzt fragen, ist das überhaupt noch bedeutend, weil offensichtlich einige Länder jetzt das anders sehen oder einen anderen Zugang wählen. Das ist, glaube ich, zu kurzfristig gedacht. Vielleicht aktuell gibt es einen gewissen Einbruch. Es wird aber die Zukunft sein. Wir werden das einhalten müssen. In die Richtung geht es eindeutig und jene Unternehmen, die nicht ESG-compliant sind, werden einfach einen Nachteil haben, vielleicht sogar untergehen im Laufe der Zeit. Das kann ich jetzt nicht vorhersehen, aber die werden einen Nachteil haben. Sprich, mittel- und langfristig ist das ein enormes Thema. Da können noch so sehr gewisse Aussagen getroffen werden, dass das nicht bedeutend ist. Es ist von Bedeutung.
Welche Auswirkungen hat ESG im Hinblick auf den Marktwert einer Immobilie und folglich auch auf die Transaktion?
Wiederum eine sehr große Auswirkung. Auch hier teilweise institutionelle Investoren legen den Maßstab an, ja oder nein, oder stellen sich die Frage, ja oder nein. Dementsprechend, wenn eine Immobilie zur sogenannten braunen Masse gehört, also sprich noch sehr viel zu tun wäre in dieser Immobilie, wird sie teilweise einfach gar nicht mehr gekauft. Auch weil sie vielleicht nicht finanzierbar ist oder weil der Kaufpreis nicht finanzierbar ist. Das heißt, das spielt schon eine sehr große Rolle. Das kam die letzten Jahre und das bedeutet für uns umgesetzt als Anwälte, vor einem Ankauf führen wir eine sogenannte Due Diligence durch. Das ist eine Prüfung der Immobilie. Klassisch schaut man sich an das Grundbuch, das Firmenbuch, die Mietverträge und sonstige Themen, jetzt sehr einfach gesagt. Jetzt kommt immer mehr dazu ESG. Wie schaut es in den Mietverträgen aus? Wofür haben sich die Mieter committed? Welche Umweltmaßstäbe müssen sie einhalten und wurde darauf geachtet in den Verträgen? Das heißt, im Rahmen unserer Due Diligence-Prüfung, der rechtlichen Prüfung, fließt immer mehr das ESG-Thema ein, genauso wie in der technischen Prüfung das immer mehr einfließt und damit erhebliche Auswirkungen bei den Transaktionen.
Claudius, gibt es bereits Überlegungen, wie ESG-Themen in Compass-Produkten oder in der Compass-Welt einfließen oder welche Unterstützung wir hierbei bieten können?
Ja, wir beobachten natürlich sehr genau, inwiefern wir hier auch ESG-relevante Informationen in die Informationsprodukte der Compass-Welt integrieren können. Im Moment haben wir hier noch keinen Schwerpunkt gesetzt. Da gibt es sehr große internationale Player, die auch entsprechende Ratings anbieten. Aber das wird auf jeden Fall in der Relevanz weiter steigen und wir halten das weiter in Beobachtung. Hier wird auch insbesondere die EU-Verordnung zum European Single Access Point eine sehr große Rolle spielen, wo eben auch Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsberichte und Taxonomie-Offenlegungen auch entsprechend veröffentlichen müssen. Und hier werden wir auf jeden Fall schauen, dass wir regelmäßig auch zu dem Thema ESG passende Informationsangebote liefern und das auch zusammenführen in unseren Informationsprodukten, um einen Mehrwert zu liefern.
Bevor wir weiter über Informationen und weitere Tools sprechen, würde ich vorschlagen, wir schauen uns das direkt an, das Ganze dann wirklich im Wirtschaftskompass aussieht. Claudius, wir sprechen ja heute speziell vom Rechtsbereich. Welche Tools kommen denn in der Praxis hier am häufigsten zum Einsatz?
Also wie Herrn Pfeiffer bereits angesprochen, es ist natürlich im Bereich der Compliance ein sehr großes Anwendungsgebiet, wo man eben den angesprochenen Geldwäsche- und Terrorismuspräventionen Informationen benötigt und Tools einsetzt. Aber auch sonst für Immobilientransaktionen ist das enorm relevant, einfach um auch einen Insolvenzfall frühzeitig kennen zu können, um die zeichnungsberechtigten Personen eines Unternehmens zu kennen. Hier ist einfach eine Vielzahl an Informationen, die im Rahmen so einer Transaktion einzuholen sind und zu dokumentieren sind. Aber auch letztendlich im Rahmen der konkreten Rechtsberatung und auch im Zuge der Recherche, im Zuge auf Registerinformationen, haben wir einen sehr, sehr weiten Anwendungsbereich. Man muss sich das vorstellen aus Unternehmenssicht, die sogenannten Primärquellen, die öffentlichen Register, und ich müsste jeweils immer auf eigene Informationssilos zugreifen, also Informationen aus dem Grundbuch, aus dem Firmenbuch, Patentregister, Markenregister und dergleichen. Und den Mehrwert, den wir hier schaffen, ist, dass wir sozusagen diese Informationen zusammenführen und kombinieren. Und das ist natürlich für jegliche Form der Tätigkeit in einer Rechtsanwaltskanzlei oder auch in einer sonstigen Rechtsabteilung eines Unternehmens sehr, sehr zeitsparend und relevant.
Herr Pfeiffer, Sie arbeiten ja auch mit dem Wirtschaftskompass. Vielleicht können Sie uns da ein paar praktische Beispiele aus Ihrem Alltag mitgeben, wie Sie unsere Tools unterstützen können.
Sehr gerne. Vielleicht eins noch zurück. Herr Determann hat das jetzt gerade sehr diplomatisch gesagt. Ich bin jetzt ein bisschen Forscher. Menschen sind einfach. Sie wollen relativ rasch eine Lösung haben. Das heißt, das Erste, was uns schon mal beschäftigt, ist genau dieses Zentralisierte, oder das ist unser Wunsch, dass wir zentralisiert Informationen erhalten. Damit kann man das wesentlich schneller abfragen. Wir müssen ja sogar noch einen Schritt zurückgehen und sagen, wir müssen die Mitarbeiter schulen in das Ganze. Ich kann ja nicht automatisch verlangen, dass alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen automatisch alle Tools kennen, nutzen können und wissen, warum man das eigentlich macht. Und gerade dieses Warum ist eine große Herausforderung. Man muss den Leuten sagen, eine Geldwäscheprüfung macht Sinn, eine Terrorismusfinanzierungsprüfung macht Sinn. Das heißt, wir haben mal als ersten Schritt in der Kanzlei Schulungen, warum man das Ganze macht. Als zweites Schulungen, wie das Ganze funktioniert. Und dann sind wir schon bei Ihrer Frage auf gut Deutsch. Was nutzen wir das Organigramm als erstes, damit wir gleich einmal herausfinden, wo steht dieses Unternehmen im Verhältnis zum gesamten Konzern? Firmenbuch, Grundbuch, das sind die Standardabfragen, sogar abseits von Compliance. Wir brauchen die Informationen einfach. Das WIREG ist ebenfalls etwas, das uns täglich beschäftigt. Das müssen wir generell prüfen, beziehungsweise wir speisen teilweise auch Informationen in das WIREG ein, wenn es vom Mandanten gewünscht ist. Das heißt, tagtäglich beschäftigen uns genau diese Punkte und diese Tools, die Sie vorher genannt haben. Die brauchen wir einfach, um arbeiten zu können, weil das ist ein bisschen die falsche Ansicht, dass ein Anwalt, eine Anwältin zum Beispiel nur jetzt ins Gesetz hineinschaut und nur das Rechtliche macht. Unsere Tätigkeit ist wesentlich weiter und diese ganzen Abfragen, diese ganzen Informationen gehören zu unserem Leben dazu. Die sind ganz wichtig. wichtig. Sie, Herr Dietermann, haben vorher gerade sehr euphorisch gesagt, eine Fülle an Informationen. Das ist tatsächlich so und das schätzen wir sehr. Wir müssen sie filtern und da sind wir immer wahnsinnig dankbar, ein Tool zu haben, das für uns eben genau diese Informationen filtert. Weil das ist das Problem der heutigen Zeit. Es gibt zu viel an Informationen. Wir leiden nicht mehr darunter, wie vor 50 Jahren, dass es zu wenig gibt und man die Informationen nicht bekommt. Wir werden jetzt überladen von Informationen. Wir brauchen jemanden, der das filtert für uns.
Wenn ich hier vielleicht auch noch ergänzen darf, bestimmte Informationen lassen sich auch einfach nicht unmittelbar aus den öffentlichen Registern ableiten. Also hier betonen möchte ich zum Beispiel die sogenannten Share Deals, also wo sozusagen ein Eigentümerwechsel einer Immobilie nicht für das Grundbuch sichtbar aufscheint, sondern im Hintergrund durch einen Anteilskauf an einem Unternehmen stattfindet. Und hier ist es eben erst durch die Zusammenführung von eben Informationen aus dem Firmenbuch und dem Grundbuch überhaupt eruierbar, wie ein Eigentümerwechsel stattfindet und kann eben nur so erkennbar gemacht werden.
Herr Pfeiffer, Sie haben jetzt gerade das Organigramm-Tool angesprochen. Wie schaut es da in Ihrer Praxis aus? Wie verwenden Sie das Organigramm-Tool im Wirtschaftskompass?
Man muss sich so vorstellen, ich könnte jetzt eigentlich beginnen bei der Gesellschaft unten und dann sehe ich die Gesellschafter, dann könnte ich mich vortasten und sagen, ich suche mir mal die Gesellschafter heraus im Firmenbuch und so gehe ich immer weiter nach oben. Das ist jetzt sehr simplifizierend, weil im Grunde genommen, das geht ja oft wie ein Baum auseinander, weil es werden oft mehrere Gesellschafter dabei sein und somit geht das weiter auseinander. Und selbst wenn es ein simpler Baum ist, auf gut Deutsch, es kostet sehr viel Zeit, mir jedes Mal einen Firmenbuchauszug zu holen, dann die Gesellschafter wieder herauszusuchen, und sich weiter vorzutasten. Hier kriege ich mit einem Klick das Organigramm und ich sehe sofort, das ist meine Gesellschaft unten, das sind zum Beispiel die Schwestergesellschaften, die es noch gibt, das ist der Gesellschafter, der darüber steht und ich habe sofort auf einen Blick, mit einem Klick, ein fertiges Organigramm und das spart mir halt erheblich Zeit. Die Firmenbuchauszüge kann ich noch immer heraussuchen, aber das, was mich ja eigentlich interessiert, ist, wer ist der Eigentümer? Und das kriege ich da auf einen Klick und ich brauche, was weiß ich, eine Minute und nicht 30 Minuten, um das herauszufinden.
Claudius, wir optimieren ja unsere Funktionen natürlich immer weiter und gehen da auch mitunter auf Kundenanforderungen ein, um natürlich auch unseren Kunden hier ein effizientes Arbeiten zu ermöglichen. Wie läuft das so bei uns ab, also vielleicht auch vertriebsseitig?
Man kann vielleicht flapsig auch formulieren, dass unsere Kunden teilweise unsere besten Mitarbeiter sind, weil in Bezug auf Produktideen und Verbesserungen hier einfach der wertvollste Input kommt. Das ist letztendlich so und man macht schon sehr viel richtig, wenn man hier einfach auf die jeweiligen Wünsche eingeht und dann auch ja Sonderanpassungen, Sonderentwicklungen vornimmt, weil die oft auch eben für die ganze Branche einen Mehrwert hat. Für unser Organigramm-Tool im Speziellen hat sich hier wirklich gezeigt, in der praktischen Arbeit dann von unseren Kunden, welche Anpassungsbedürfnisse und Individualisierungswünsche hier wirklich bestehen, dass man auch hier zum Beispiel komplexe Konzernstrukturen über verschiedene Linienführungen darstellen kann, dass man eigene Einfärbungen vornehmen kann, dass man auch die dann sozusagen mit einer eigenen Legende dann bestimmte Rechtsformen, Unternehmensformen darstellen kann, auf einen Blick übersichtlich. Oder auch, dass man zum Beispiel das auch recht aufwendig filtern kann anhand von Anteilsverhältnissen oder eben auch hier bestimmte Rechtsformen, zum Beispiel eine Kommanditisten rausfiltern kann oder drinnen lassen kann, um das eben in der Praxis je nach Darstellungsart oder Verwendungszweck, aber auch eben Informationsbedarf entsprechend anpassen kann. Also wir haben ja wirklich eine ganze Reihe von Sonderwünschen bekommen und das war sehr spannend, gerade eben beim Organigramm-Tool zu sehen, wie viel hier kam. Vermutlich aus genau eben diesem angesprochenen Grund, weil es so wahnsinnig zeitraubend sein kann, tatsächlich in der Praxis hier schnell und übersichtlich, einerseits für einen selbst, aber vielleicht auch eben für eine Präsentation, für eine Aufbereitung, für eine höhere Entscheidungsebene, das dann hier sichtbar darzustellen.
Ja, solche technischen oder auch digitalen Weiterentwicklungen zusammen natürlich auch mit der rechtlichen Praxis wirft natürlich auch die Frage auf, wohin geht die Reise in Zukunft? Herr Pfeiffer, welche Herausforderungen und vielleicht auch rechtlichen Entwicklungen werden denn künftig den Immobilienbereich beeinflussen?
Vielleicht vorab, ich bin ein unendlicher Optimist. Wir bewegen uns in eine gute Richtung. Das ist einfach meine Überzeugung. Das ist wirklich so. Das sage ich deshalb, weil natürlich, wenn jetzt Herausforderungen kommen, ein paar negative Themen kommen. Trotzdem, Menschen wachsen immer weiter und auch die Gesellschaft wächst. Somit, wir entwickeln uns gut. Da bin ich fest überzeugt davon. Rechtlich möchte ich jetzt wenig sagen. Rechtlich kann man viel diskutieren. Das ist auch abhängig von der politischen Einstellung, von der wirtschaftlichen Einstellung. Ich finde, das Mietrecht gehört dringend novelliert. Da können wir jetzt Tage, Monate, Jahre diskutieren darüber, in welche Richtung. Gehen wir vielleicht zu praktischen Immobilienthemen. Klimawandel Nummer 1. Das wird uns beschäftigen. Und zwar, wie wir damit umgehen. Nicht präventiv, sondern jetzt eine Lösung finden. Was tue ich, wenn meine Wohnung im Sommer 35 Grad hat, weil das eine Dachbodenwohnung ist? Also sprich, wir werden uns anpassen müssen. Rechtlich muss man sich überlegen, wie kann man das dann umsetzen. Spannend wird auch werden Nummer 2, die 15-Minuten-Stadt. Das ist kein Konzept, das neu ist, das gibt es schon länger. Die Idee ist, dass man innerhalb von 15 Minuten die wesentlichen Dinge in der Stadt erreicht. Da brauchen wir gute öffentliche Verkehrsmittel, da brauchen wir eine gute Planung in der Stadt. Wien ist der Vorreiter, muss man ehrlicherweise sagen, und sehr gut, aber das wird uns beschäftigen. Konvertierbarkeit Nummer 3, wir müssen Gebäude bauen, die man konvertieren kann. Zum Beispiel ein Büro wird zu Wohnen genutzt in weiterer Folge oder umgekehrt Wohnen und Büro. Die haben unterschiedliche technische Voraussetzungen, zum Beispiel die Raumhöhe ist anders. Dementsprechend, wir müssen jetzt schon vorausdenken, was in 10, 20, 30 Jahren mit diesem Gebäude sein kann. Viertens würde ich sagen, wird uns beschäftigen Wohlstandsverlust. Wir müssen so ehrlich sein, wir hatten sehr, sehr gute Jahre oder die fetten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es einen enormen Aufschwung und wir müssen jetzt schauen, dass wir dieses Vermögen nicht nur halten, sondern auch noch ausweiten. Ja, das ist alles möglich. Da müssen wir halt intensiv investieren in Bildung, aber auch in unsere Immobilien. Und da ist das Stichwort Leistbarkeit natürlich auch. Wenn wir uns jetzt zu sehr zurücklehnen, werden Wohnungen schlicht nicht mehr leistbar sein. Und da müssen wir dringend was unternehmen. Dekarbonisierung ist natürlich auch so ein Schlagwort. Wir müssen unsere Gebäude klimafit machen. In Wien bedeutet das vor allem keine Gasetagenheizungen mehr. Das wird eine enorme Herausforderung werden, all das auszutauschen. Und Herausforderung nicht nur technisch, sondern finanziell. Also wenn Sie zum Beispiel jetzt eine Wohnung haben und fragen mal, wie viel kostet das eigentlich für das gesamte Gebäude, da werden schwindelerregende Höhen erreicht. Dementsprechend, da muss man sich was überlegen, wie man wirklich jedes Gebäude in Wien klimafit macht. Und letztlich, Herausforderungen werden die Tools wiederum. Ich kehre dazu zurück. Es werden die Anforderungen steigen. Es ist nicht so, dass wir jetzt den Zenit erreicht haben und jetzt kommt nichts Neues mehr, sondern ganz im Gegenteil, es werden neue Richtlinien, neue Verordnungen kommen, neue Gesetze kommen und die werden uns dazu zwingen, dass wir noch mehr Screenings machen, noch mehr Compliance-Richtlinien einhalten. Und dafür brauchen wir Tools, weil ansonsten werden wir heillos überfordert werden. Wie gesagt, noch einmal zum Schluss, ich bin unendlich Optimist, es wird alles gut werden, aber dazu braucht man die richtigen Partner an der Seite. Egal, ob das jetzt politisch ist, wirtschaftlich oder eben für Software, Digitalisierung.
Claudius, da möchte ich gleich einhaken, welche Themen, die vielleicht auch mitunter an rechtlichen Anforderungen gekoppelt sind, werden denn die Compass-Gruppe in Zukunft beschäftigen?
Zusätzlich zu den bereits angesprochenen Aspekten eben Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, aber auch eben Nachhaltigkeitsberichterstattung ist bei uns auch sehr stark am Schirm derzeit IT-Security. Ist auch ein noch nicht heute angesprochener Themenbereich, wo auch hier sehr, sehr viele Dokumentationspflichten hinsichtlich der eigenen Lieferkette, aber auch hinsichtlich der Geschäftspartner bestehen und hier ein großes Informationsbedürfnis ist. Also hier sieht man vielleicht doch eben ganz generell, diese Maßnahmen sind, wie Sie es bereits sagen, Herr Pfeiffer, sinnvoll, verfolgen alle legitime Zwecke und es geht wirklich darum, dass man auch die entsprechenden Digitalisierungstools nutzt, um diese wirklichen guten Ambitionen auch entsprechend dann auf den Boden zu bekommen, um die dann wirklich auch in einer Weise in die Geschäftsprozesse zu integrieren, dass diese dann nicht auch zu einer der auch vielfach erwähnten Überforderung der Unternehmen führt. Also hier spricht man natürlich einerseits von den großen Unternehmen, Konzernen, die dann auch sich vielleicht größere Rechts- und Compliance-Abteilungen leisten können, aber insbesondere auch eben die kleinen und mittleren Unternehmen. Österreich ist ein KMU-Land, dass man die hier auch nicht auf der Strecke lässt, sondern wirklich auch da mit den entsprechenden Werkzeugen an die Hand nimmt, um hier eben auch den Gesamtbestand der Unternehmen und damit auch letztendlich der Lieferkette und Kunden mitnimmt. Und ich glaube, das ist möglich. Die Informationen sind da. Es muss nur so in einer Form organisiert sein, dass das wirklich im Alltag bewältigbar ist. Also man sieht ja auch auf europäischer Ebene hier vielleicht eher auch angestoßen durch die, ja, sagen wir mal, geänderten Sichtweisen auch in den USA, hier auch stärker wieder auf Deregulierung zu setzen, auch im Nachhaltigkeitsbereich mit der Omnibus-Richtlinie. Aber ich denke, hier wird man letztlich sehen, wo man dann die Balance findet, weil das sind alles legitime wichtige Zwecke und das Informationsbedürfnis ist nun mal gegeben.
Gut, ja, abschließend würde mich natürlich auch noch Ihre persönliche Perspektive interessieren. Herr Pfeiffer, was wünschen Sie sich persönlich an Tools, an Entwicklungen, vielleicht auch an gesetzgeberischen Rahmenbedingungen, um Ihre Arbeit noch effektiver gestalten zu können?
Wenn heute Weihnachten wäre, Gesetzgebung natürlich, dass man jedes Gesetz kann man überarbeiten, also dementsprechend Mietrecht, Wohnungseigentum, um jetzt den Immobilienbereich zu erwähnen, aber auch generell die Regulierung, der Datenschutz und so weiter, dass die Gesetze mal wieder gescreent werden, was ist sinnvoll, was ist weniger sinnvoll, was wir jetzt gerade gehört haben. Man wird sich irgendwo in der Mitte finden, das ist mal das eine. Also sprich der Wunschzettel an die Gesetzgebung, mal wieder durchzuschauen, was wäre ein sinnvolles Maß. Zum Technischen, also jetzt rein was Tools betrifft, Richtung Compliance, Geldwäscheprüfung, aber auch Bewertung von Immobilien zum Beispiel, dass man relativ schnell eine Bewertung bekommt, aber auch relativ schnell die Potenziale einer Immobilie bekommt. Also das für die Tools, das ist ganz wichtig. Und auch bei uns ist es so, wir sind zwar unter Anführungszeichen die Betonmenschen in der Immobilienbranche, nichtsdestotrotz KI, das wird bedeutsam werden und ist auch schon so. Das bedeutet für die Recherche in den juristischen Datenbanken, die sind bereits KI unterstützt von der künstlichen Intelligenz. Das wird aber noch mehr werden und es sind auch schon sehr viele Tools da, die in Richtung, also wie ein ChatGPT gehen, sprich Sprachmodelle, dass man hier einfach Recherchen vereinfacht, da man sonst überfordert ist mit der Fülle an Informationen. Und das geht auch noch weiter in die Richtung Vertragsentwürfe zum Beispiel. Es wird schlicht nicht mehr möglich sein, dass alle Arbeiten durch Personen erledigt werden, weil wenn ich eine Compliance-Prüfung machen muss und auch die Verträge durch Personen erledigt werden müssen, wird sich das schlicht am Ende des Tages nicht mehr ausgehen. Und da braucht man die richtige technische Unterstützung, dass automationsunterstützt auch Verträge erstellt werden, um sich dann als Jurist, als Juristin auf die wesentlichen Punkte zu konzentrieren. Sprich, der Wunschzettel ist, Gesetze durchsehen, was sinnvoll ist und technische Unterstützung. Wir brauchen die bestmögliche Unterstützung, damit wir dann wieder uns auf das konzentrieren, was wir mal studiert haben zum Beispiel, sprich Recht und damit die Überarbeitung von Verträgen beispielsweise.
Mhm. Ja, Stichwort technische Unterstützung. Claudius, welche neuen Anforderungen aus der Praxis nimmt die Compass-Gruppe derzeit aktuell wahr?
Ich würde gerne das aufgreifen, was der Pfeiffer auch gesagt hat, mit seinem Fokus auf künstliche Intelligenz. Mhm. Hier ist aus Sicht der Compass-Gruppe einerseits natürlich der Blick auf die enormen Möglichkeiten, dass man das auch nutzt zur Informationsverarbeitung. Andererseits hat man hier ein Spannungsverhältnis, weil man auch hinsichtlich künstlicher Intelligenz und wie man es jetzt auch kennt aus der Nutzung von ChatGPT, eine verminderte Datensicherheit auch erkennt. Also künstliche Intelligenz halluziniert. Es ist ein enorm praktisches Tool, das einem sehr viel Zeit sparen kann. Aber hier sieht man auch oft sehr deutlich, dass man hinsichtlich der Richtigkeit der Daten Abstriche machen muss. Und hier ist die spannende Entscheidung, in welchen Bereichen der Compass-Produkte wir künstliche Intelligenz einsetzen wollen, um eben auch diesen Mehrwert nutzbar zu machen für unsere Kunden, aber gleichzeitig diese sehr hohen Qualitätsanforderungen, die wir haben, weil wir natürlich Sicherheit verkaufen und Vertrauen, das in einen Einklang zu bringen. Erwähnen möchte ich auch als Zukunftsaspekt oder nicht nur Zukunftsaspekt, sondern tatsächlich sehr stark auch in der Gegenwart internationale Daten. Österreich ist ein Exportland und wir spüren hier auch sehr stark das Bedürfnis nach internationalen vernetzten Registerdaten und wissen jetzt schon, dass wir das entsprechend ausweiten werden. Und die Bedürfnisse sind einerseits aufgrund von Geschäftsbeziehungen, aber auch hier ganz stark nochmal der Compliance-Bereich, dass man eben Themen wie Sanktionen, aber auch Geldwäsche, wirtschaftliche Eigentümer, das über Landesgrenzen hinweg einfach verstehen und lösen muss.
Das klingt sehr interessant. Vielen Dank, da haben wir heute einiges an wertvollen Einblicken gewonnen, vom Mietrecht über Compliance bis hin zu wertvollen Einblicken in die Praxis. Es ist einiges in Bewegung und wer hier natürlich die richtigen Werkzeuge nutzt, ist definitiv gut aufgestellt. Herr Pfeiffer, Claudius, ich sage danke für das spannende Gespräch und die vielen praxisnahen Perspektiven.
Danke.
Danke ebenfalls.
Und natürlich ein großes Dankeschön an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Damit endet unsere erste Staffel von Compass on Air und wir schließen unseren Themenschwerpunkt rund um die Immobilienwelt. Aber keine Sorge, in der zweiten Staffel geht es dann direkt weiter mit neuen Themen, frischen Perspektiven und vor allem spannenden Gästen. Ich bin Laura Drechsler, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Das war Compass on Air, der Business-Podcast der Compass-Gruppe. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens und lassen Sie gerne eine Bewertung da. Alles zu den Inhalten dieses Formats sowie Informationen zur Kompass-Gruppe finden Sie auf www.kompass.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.